wie man lernt, Leiden zu tragen. Das ist das Thema von unserem Gottesdienst heute. Aber nach dieser beißenden Frage, nach diesem alles in Frage stellenden Warum, was kann man da noch sagen? Kann ich das große Leid überhaupt tragen? Ist das möglich? Ohne selber davor erdrückt zu werden, ohne darunter zu zerbrechen? Sind wir nicht fast gezwungen, wegzugucken, die Nachrichten abzuschalten? Ja, ich glaube, manchmal ist es sogar überlebenswichtig, sich der Flut der Not zu entziehen. Sie wird uns ja täglich frei Haus geliefert von den Nachrichten. Und manchmal ist es unerträglich. Aber das stimmt natürlich nicht immer. Und es ist nicht immer gut. Wenn mir ein Freund sein persönliches Leid klagt, dann ist es nicht gut, wenn ich bloß mit halbem Ohr zuhöre. Leiden ist Teil von unserem Leben. Vielleicht nicht im Moment, vielleicht auch nicht immer, aber wir kennen das. Angst. Man leidet Schmerzen am Körper, an der Seele. Wir sind einsam. Wir graben uns gegenseitig das Leben ab. Wir werden schuldig aneinander. Wir sind manchmal verzweifelt. Und jeder unter uns lebt letztendlich auf seinen persönlichen Tod zu. Und die rosarote Wolke, auf die man uns ja gern mal flüchtet, und sicherlich auch zu Recht manchmal, die traget auf die Dauer ja nicht. Aber wie kann man das denn lernen? Leiden tragen. Ich werde halt sicher kein Rezept abliefern. Ich möchte es nicht und ich kann es auch nicht. Aber ich möchte mit uns gemeinsam ein paar Schritte in das weite Feld der Leiden gehen. Vielleicht können sie eine Hilfe sein. Es sind keine bequemen Schritte, weil sie ins Leiden neigen. Und doch, so erlebe ich selber es und so glaube ich es, sind es Schritte, die uns heilen können. Und diese Schritte möchte ich an der Hand von Jesus gehen. Er ist der Schlüssel zu jeder Tür ins Leiden. Und wenn wir in unserer Expedition, viele von uns sind ja miteinander unterwegs, im Markus-Evangelium unterwegs sind, werden wir auch heute diesen Pfad einschlagen. Der erste Schritt. Wende dich der Not zu. Wie geht Jesus mit notleidenden Menschen um? Er guckt nicht weg, wo es uns vielleicht schon der Magen rumdreht. Er wendet sich der Not ganz zu, wo mir gern die Augen verschließen möchte. An eurer Geschichte aus dem Markus-Evangelium wird es sehr deutlich, meine ich. In Markus 1 lesen wir, und es kam zu ihm ein Aussätziger. Stellen wir es uns vor Augen, da kommt ein erschreckend entstellter Mann auf Jesus zu. Man kann eigentlich bloß weggucken oder ihn anstarren. Ein eitrig stinkender Leprakranker. Man will nass zu heben, wegrennen. Er selber war verpflichtet zur damaligen Zeit, wenn ihm jemand entgegenkommt, zu rufen, unrein, unrein, dass derjenige Abstand halten kann. Der bat Jesus, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte Jesus. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an. Jesus wendet sich dem Kranken ganz zu. Ohne Ekel, ohne Angst, ohne Vorbehalt. Und es jammerte ihn. Er sieht in sein Herz hinein. Und es nicht nur als fachkundiger Spezialist, dir geht es gerade dreckig, sondern er fühlt in das Leiden ganz nahe. Jesus ist im Wortsinn mitleidend. Nicht so oberflächlich, wie wir es manchmal machen. Jesus leidet wirklich mit, bis in deine und meine tiefste Not hinein. Und dann berührt der Heilige den Unberührbaren. Er legt seine Hand auf den eitrig scharfen Kopf. Wahrscheinlich hat er müssen erst ein paar Schritte auf ihn zugehen, weil der Aussätzige hatte nicht sich den Menschen nähern dürfen. Stellen wir uns das vor, Jesus legt die Hand auf den Mann, dem schon seit Jahren sich kein Mensch mehr als 5 Meter genähert hat. Ich glaube, mit der Berührung ist der Mann innerlich heil worden. Noch vor Jesus ein Wort gesagt hat, ja, ich will, sei rein, bevor Jesus den Mund auftut, ist der Mann im Herzen gesund. Wende dich der Not zu. Welchen Schmerz willst du dir zuwenden? Nimm bloß diesen einen Schmerz. Jesus hat sich auch dem einen ganz zugewandt. Welcher Schmerz darf dich berühren? Ist es vielleicht dein eigenes Leiden, das du bisher nicht zugelassen hast? Oder sind es die Schmerzen von jemand anders, von einem Menschen, den du gut kennst? Was es auch ist, mit der Zeit hinzusehen. Lass dich berühren und leg den Schmerz vor Jesus, dass er ihn berührt. Wende dich der Not zu. Schritt 2. Lass den Schrei in dir raus. Jetzt wird es Zeit für den Schrei. Schreien, es ist vielleicht wichtiger, als wir uns das vorstellen. Mir ist aufgefallen, in keinem Passionsfilm, den ich kenne, und ich glaube, ich kenne die meisten, in keinem Passionsfilm schreit Jesus, als er am Kreuz hängt. Obwohl in der Bibel 3 von 4 Evangelisten ausdrücklich beschreibt, dass Jesus schreit. Matthäus und der Markus, die betonen sogar, dass Jesus laut schreit. In unserer Kultur, da schreit man nicht. Da schreit er, hat sich nicht im Griff. Gut, daheim schreit man sich vielleicht mal an, wenn sonst keiner hört. Aber vielleicht ist unsere schreilose Gesellschaft, vielleicht ist das auch ein bisschen mit dem Grund, dass die psychischen Krankheiten so auf dem Vormarsch sind, ohne dass ich da jemanden einen Vorwurf draus machen möchte. Jesus schreit. Er schreit laut. Er schreit am Kreuz sein Schmerz, seine Verlassenheit und seine Todesangst aus der Tiefe seiner Seele raus. Das einzige Wort, das uns der Markus von Jesus am Kreuz überliefert, ist ein verzweifelter Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Warum, das sich vorher so beim Anspielen in unsere Herzen gebohrt hat. Immer wieder begegnet mir der Satz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Christ fragt nicht, warum, er fragt, wozu. Was hast du, Gott, was willst du mir zeigen, dass du mir jetzt den Schmerz schenkst? Was soll ich da draus lernen? Bei aller Berechtigung von der Frage, wozu, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber die Aussage, ein Christ fragt nicht, warum. Da möchte ich fragen, hat es Jesus nicht gewusst? Hat Jesus nicht gewusst, dass man wozu fragt und wo er am Kreuz geschrien hat, warum? Nicht bloß Jesus hat geschrien. Im Markus-Evangelium in 16 Kapitel wird 14 Mal geschrien. Der Bartimäus, der blinde Bettler vor den Toren von Jericho in Markus 10. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aber viel lauter. Und viele fuhren ihn an, er soll stillschweigen. Bist du wohl still? Du störst die Andacht, Jesus spricht gerade so würdig von Gott und du schreist. Anscheinend waren da einige Deutsche unter der Menge. Aber der Bartimäus, der war scheint nicht deutsch genug. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wir müssen Gott nicht anschreien, dass er uns hört. Gott ist nicht taub. Aber wenn der quälende Schmerz in unserer Seele einen Ausgang sucht, dann ist ein gepresstes Jammern oft ein zu kleines Fenster. Dann muss es auch mal die Dirne aushauen. Da muss mal eine Wand explodieren. Anfang Januar hat mir ein Freund erzählt, dass sein 17-jähriger Sohn 2 Tage lang nur keult und geschrien hat. Sein bester Freund war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, 5 Minuten nachdem sie sich verabschiedeten voneinander. 2 Tage lang hat der Kerl nur keult und geschrien. Ich denke, es ist eine gute Trauer. Der Gott der Bibel liebt den ehrlichen Schrei mehr als unser frommes Heldentum. Eigentlich sollten wir jetzt alle miteinander das laut ausschreien, an was man vielleicht vorher denkt und an was man vielleicht jetzt denkt. Aber das sind Deutsche und deshalb machen wir das jetzt auch nicht. Aber schon in Gedanken zu schreien, tut vielleicht gut. Und wenn wir mal alleine daheim sind oder durch den Wald gehen und denken, jetzt hört es keiner, dann dürfen wir Gott auch mal laut unser Warum entgegenschreien. Lass den Schrei in dir raus. Halte mal zu Fisch. Jesus geht ganz nahe in unsere Not und er schreit unseren Schmerz mit uns aus uns raus. Jesus, kann man vielleicht sagen, ist der gelebte Name Gottes. Im Alten Testament stellt sich uns Gott mit dem Namen Yahweh vor. Ich bin da. Ich bin da. Das hat Jesus in letzter Konsequenz für uns gelebt. Und ich kenne keine bessere Antwort auf das Leid als Jesus. Und Jesus geht mit uns noch weiter. Schritt 3, wage eine Bitte. Jetzt kommt der Akt des Glaubens. Mit dem Neid tauchen in die Not, mit dem lauten Schrei, können wir uns vor Gott auch distanzieren. Vielleicht distanzieren wir uns damit auch vom Gottesbild, das uns nicht mehr trägt. Und, halte ich für ganz wichtig, wir dürfen uns von Gott distanzieren. Gott hält es aus. Du hast mich verlassen. Das schreit Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz, seinem Gott entgegen. Selbst in unserer Gottverlassenheit ist er ganz da. Aber jetzt kommt die Bitte, der Akt des Glaubens. Auch wenn in uns größte Zweifel sind, selbst wenn man denkt, wir glauben eigentlich gar nicht mehr, wage eine Bitte. Oder blinde Bartimäus, so laut geschrien hat, da hat Jesus im Gegensatz zu viele Umstehende das gern gehört und hat ihn zu sich hergebeten. Dann stehen sie sich gegenüber und dann fragt Jesus, was willst du? Was soll ich für dich tun? Jesus möchte, dass wir uns das überlegen. Was will ich eigentlich, dass Gott für mich tut? Und Jesus erwartet unsere ganz konkrete Bitte. Wagen wir das noch? Gott um Wunder zu bitten? Wir haben ja ein Expeditionsbuch gelesen, der sich noch erinnert, dass Jesus Zeichen getan hat und keine Wunder. Aber vergessen wir darüber nicht, Jesus hat Tausende geheilt, nicht nur um zu zeigen, wer er ist, sondern weil sie ihn gejammerten, weil er sie heiler hat wollen. Wage eine Bitte. Ist gar nicht so leicht, gell? Gott um eine Sache zu bitten und ganz konkret zu erwarten, dass er handelt. Ich bete noch gern so allgemein, dass Gott mich segnet, dass er mich bewahrt, dass er mir beisteht. Und das ist ja auch legitim, ist ja in Ordnung. Aber ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal gesagt, Jesus, ich möchte, dass du ein Wunder tust. Gott kann und ich will es tun, sagt Jesus zu dem Aussätzigen. Und auch der Bartimäus, plötzlich öffnet sich seine Augen. Bittet, so wird euch gegeben. Jesus wird nicht müde, diesen Satz ganz oft zu wiederholen. Wage eine Bitte. Der vierte Schritt. Finde im Sterben das Leben. Es wird sich jetzt so anhören, als ob ich dem, was ich gerade gesagt habe, direkt widerspreche. Und ein Stück weit ist es auch so. Bittet und euch wird gegeben. Ist das so? Jesus hat eben nicht alle Menschen geheilt. Und die dir geheilt hat, sind alle im Laufe der Zeit gestorben. Einige davor wahrscheinlich auch an schlimme Krankheiten. Gott tut Wunder, ja, aber lange nicht immer. Das Anspiel vorher hat uns vor Augen gestellt, dass Gott tausendfach unsere Bitte eben nicht eins zu eins erhört. Das Leiden dieser Welt, auch unter uns, schreit zum Himmel, nach wie vor. Und für viele Menschen ist genau das der Hauptgrund, warum sie eben nicht an Gott glaubet. Aber jetzt kommt der vierte Schritt. Der letzte Schritt, den Jesus mit uns geht, den ich bitte, uns bitte mitzugehen, ist der Schritt in den Tod. Alle, die nur getauft sind, sind den Schritt eigentlich schon mitgegangen. Es ist der schwerste, aber gleichzeitig der wichtigste Schritt, der uns heilen kann. Wenn wir den Schritt nicht mitgehen, dann bleiben wir letztlich in unserem Schreien, in unserer Ohnmacht, in unserem Schmerz stecken. Dann macht uns die unerfüllte Bitte ganz bitter. Vielleicht gottlos oder, was vielleicht Schlimmste ist, gleichgültig fromm. Das halte ich für unsere größte Gefahr. Dieser vierte Schritt verlangt von uns, aber auch von Jesus, sehr viel. Und mit diesem Schritt wagt Jesus die letzte Antwort auf das Warum. Unsere Sehnsucht ist natürlich, dass Gott die Leider endlich einfach abschafft. Eine heile Welt, wo der Löwe mit dem Lamm spielt, wo Schwerter zur Pflugschar werden, wo alle Tränen abgewischt werden, wo kein Leiden mehr da ist, kein Geschrei mehr sein muss. Wer sehnt sich nicht immer? Und das sind ja alles biblische Bilder. Das sind Verheißungen Gottes. Aber Jesus, und ich halte es nicht für einen Widerspruch, Jesus geht den schweren Weg. Er geht nein und zum Schmerz. Er brüllt mit uns die Not aus. Er fleht mit uns um Hilfe. Gott, du kannst es doch. Warum hilfst du nicht? Und er geht den Weg bis zum Letzten. Jesus stirbt. In Jesus stirbt Gott ganz hinein in unser Sterben. Er stürzt mit uns in den Abgrund des Todes. Und in diesem Sterben passiert plötzlich alles ganz Besonderes. Auf einmal geht ein Licht auf. Mitte im Schreien, mitte im Verlorensein, lässt uns das letzte Wort Jesu plötzlich aufhorchen. Das ist uns jetzt nicht im Markus-Evangelium überliefert, sondern im Johannes-Evangelium. Kurz bevor Jesus durch das schwarze Tor des Todes gehen muss, ruft er: Jetzt ist alles vollendet. Wir kennen das aus der Lutherbibel: Es ist vollbracht. Jetzt ist alles vollendet. So übersetzt es zwei andere Bibelübersetzungen, und ich finde in dem Fall trifft es noch besser. Jetzt ist alles vollendet. Was ist vollendet? Ich möchte es zum Schluss und zum Mitnehmen vielleicht ganz persönlich zusammenfassen. Jesus sagt zu dir: Jetzt bin ich in deinem Schmerz angekommen. Ich, die ewige Freude, weine deine Tränen. Ich, die wahre Freiheit, zittere in deiner Angst. Ich, dein Friede, schreie deinen Schmerz aus dir heraus. Ich, das Leben, gehe mit dir bis in den Tod. Ich, der Morgenstern, trage deine Finsternis ans Licht. Ich bin für immer ganz bei dir. Amen.